Ich bin Ingrid Liedmaier und ich begrüße dich herzlich zu meinem Podcast Arbeit darf leicht sein. Du bist hier richtig, wenn du dich in deinem Beruf endlich wieder zufrieden fühlen möchtest. Ich gebe dir konkrete Tipps, wie du herausfindest, welcher Job wirklich zu dir passt, viele neue Impulse für deine berufliche Veränderung und ab und zu eine kleine Unterstützung für deinen Mutmuskel. Hör einfach rein. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Heute spreche ich mit Christoph von Oertzen aus Darmstadt. Christoph unterstützt selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Geschäftsführer dabei, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Das war aber nicht immer so. Er hat über viele Jahre hinweg im Top-Management großer Konzerne gearbeitet und drehte mit am großen Rad. Irgendwann hat er das aber alles hinter sich gelassen. Und ich möchte heute von ihm wissen, wie es dazu kam, dass er nicht länger in einem Konzern arbeiten wollte und warum er sich stattdessen als Unternehmensberater selbstständig machte. Was ist passiert? Welche Gedanken gingen ihm damals durch den Kopf? Und wie hat er diesen Wechsel erfolgreich gemeistert? Hallo Christoph.
Hallo liebe Ingrid. Guten Morgen.
Ja, schön, dass du da bist und so ein bisschen an deinem Weg teilhaben lässt. Und bevor ich auf den gerade beschriebenen Wechsel vom Konzern zum Selbstständigen komme, würde ich gerne noch mal kurz so deinen Lebensweg Revue passieren lassen. Und da würde ich auch ganz gerne noch mal ganz früh anfangen. Nach deiner Schule hast du mit einer Ausbildung begonnen. Und vielleicht erzählst du gerade mal, welche das war.
Ja, genau. Nach meiner Schulzeit habe ich angefangen, eine Ausbildung bei Milupa. Das ist ein Konsumgüterhersteller in der Babynahrungsindustrie, als Industriekaufmann zu machen. Und zwar war das damals, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, eine Vermittlung vom Bildungsinformationszentrum. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder ob dir das was sagt. Genau, das war von den Arbeitsämtern eine Institution, um jungen Leuten letztendlich dabei zu helfen, eine berufliche Perspektive zu finden. Und das war damals typisch, dass man mit der Schule dorthin gegangen ist. Eine gute Sache, wie ich finde. Und dann konnte man sich einen Tag lang oder einen halben Tag, ich weiß gar nicht mehr, darüber informieren, was es so an Lehrberufen gibt, was man so machen kann. Und da fiel mir das ins Auge und das fand ich ganz gut, recht umfangreich. Dann habe ich das gemacht, habe mich beworben bei mehreren Industrieunternehmen und dann ist es letztendlich die Milupa geworden.
Also es war schon so, dass du damals diese Entscheidung weitgehend eigenständig getroffen hast, dass du so diese Wahl für dich getroffen hast.
Ja, also es war natürlich nicht so, dass dass mein großes Berufsziel war, ich möchte unbedingt mal Industriekaufmann werden. Das auf gar keinen Fall. Aber man ist natürlich in dem Alter auf eine gewisse Weise unter Druck, weil es geht ja jetzt aus der Schule raus und man muss sich beruflich irgendwo orientieren. Und ja, da ist, glaube ich, das Thema Leidenschaft, Fähigkeiten, Interessen, zumindest war es damals so, gar nicht so im Vordergrund, sondern es geht eher darum, für sich irgendwas zu finden, wo man denkt, naja, das hat vielleicht auch gute Zukunftsaussichten. Und Industriekaufmann ist natürlich eine sehr breite Basis und das haben auch alle immer gesagt, wenn du was Kaufmännisches machst, eine kaufmännische Ausbildung, dann bist du breit aufgestellt und es ist auch tatsächlich so gewesen. Also ich habe bei Milupa dann in einem Industrieunternehmen alles kennengelernt, sämtliche Abteilungen, ich habe verstanden, wie ein Einkauf funktioniert, wie ein Vertrieb funktioniert, wie die Produktion funktioniert, wie Finance arbeitet, also alle Abteilungen, die man da so durchläuft. Da ist ja auch ein Bild im Kopf entstanden. Man hat so zum ersten Mal begriffen, wie ein großes Unternehmen funktioniert. Das fand ich schon ganz, ganz cool, muss ich sagen, und interessant. Aber ich kann nicht behaupten, dass das mein Berufswunsch war, dass ich das unbedingt machen wollte. Nee, es war tatsächlich aus dieser BITS-Geschichte raus ist das entstanden.
Also auch noch stark vernunftbestimmt.
Ja, ich war damals, glaube ich, das klingt jetzt komisch, ich war, glaube ich, damals überhaupt nicht vernünftig, im Gegenteil. Vielleicht, also aus der Not geboren, das klingt irgendwie negativ, das war gar nicht so. Aber ja, eigentlich so, wie ich es eben erklärt habe, es musste einfach es musste irgendwas her, ne? Es musste irgendein Beruf her. Und da war noch nichts in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt machen. Wobei ich sagen muss, Technik hat mich damals schon sehr interessiert. Und eine Alternative zum kaufmännischen Beruf war tatsächlich einen technischen Beruf zu erlernen. Das war aber damals nicht so in, wie es heute der Fall ist. Also heute sind ja Ingenieure zum Beispiel wieder sehr gefragt und auch handwerkliche Berufe, Gott sei Dank, werden wieder sehr stark nachgefragt. Damals war das nicht so. Das war so, ja, jetzt Junge, mach Abitur und dann lernst du irgendwas Kaufmännisches und so. Das ist so, das war damals einfach in, ja, ne? Das hat man gern gesehen.
Ja, und es gab auch zum Beispiel noch gar nicht den oder das Studium des Wirtschaftsingenieurs. Hm?
Ja, zum Beispiel.
Später erst gekommen.
Ja.
Jetzt hast du dann diese Ausbildung absolviert. Wie ging es denn weiter für dich?
Ja, ich bin dann tatsächlich nach der Ausbildung nicht bei Milupa geblieben, sondern damals, das war so das erste Schicksal in meinem Leben. Ich bin schicksalsbestimmt, muss ich sagen. Ich glaube daran, dass das Schicksal immer mir irgendeinen Weg aufzeigt. Und dafür kann ich mich dann entscheiden oder nicht. Und ich bin damals schon während meiner Ausbildung in die Selbstständigkeit gegangen zum ersten Mal. Und zwar, das war ein reiner Zufall, habe ich angefangen, nebenberuflich mein Geld zu verdienen, indem ich telefoniert habe für ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Ja, die haben alles Mögliche an Finanzdienstleistungen verkauft. Und damals, das war eine ganz irre Zeit, Ingrid. Damals konnte man noch kalt anrufen. Man konnte das Telefonbuch aufschlagen, konnte wildfremde Menschen anrufen und konnte denen letztendlich irgendwas verkaufen. Das ist heutzutage, ist das nicht vorstellbar. Das habe ich gemacht und das war eine Fähigkeit von mir. Das konnte ich ganz gut. Und ja, da habe ich Geld verdient. Und ich habe dann später auch mit einem Bekannten von mir auch ein Telefon-Marketing-Unternehmen gegründet. Der war damals immer noch im Studium, hat Jura studiert. Ich war, wie gesagt, ein junger Mann in der Ausbildung. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Und das war klasse. Und das hat mich dann dazu auch bewegt, nach der Ausbildung bei der Milupa nicht weiterzumachen, wobei ich eine spannende Offerte damals auch auf dem Tisch hatte. Und zwar ging es da um das Thema Unternehmenskommunikation, das heißt die Abteilung Unternehmenskommunikation, PR. Es war damals noch in-house. Ich weiß gar nicht, ob man das heute überhaupt noch macht. Die wollten mich ganz gerne übernehmen und ich habe das dann abgesagt und bin aber lieber selbstständig geblieben. Das war ich eine lange Zeit. Bin dann damals, das war so das nächste Prägende, als Freelancer und Selbstständiger mit der Firma Procter & Gamble in Kontakt getreten und habe für die Marke Max Factor, das ist eine Marke, die gehörte damals Procter & Gamble, für die habe ich im Bereich Logistik etwas gemacht. Und so kam der Kontakt zu Procter & Gamble und die haben mich dann irgendwann angesprochen und haben gesagt, Christoph, hast du nicht Lust, bei uns in die Festanstellung zu kommen? Was natürlich eine super Chance für mich war, die ich dann ergriffen habe. Und so ging es wieder zurück letztendlich in die Konsumgüterindustrie. Ganz lustig, da hat es mich wieder zurückgeführt.
Ja, du hast dann aber, glaube ich, meines Wissens auch noch mal ein Studium absolviert. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe von P&G, also von Procter & Gamble, die Chance bekommen, praktisch berufsbegleitend nochmal zu studieren. Und zwar, ich habe kein Abitur. Das heißt, ich habe den Realschulabschluss gemacht und bin dann direkt in die Ausbildung gegangen. Das wollte ich damals so. Und es war eine schwierige Zeit in der Schule. Ich habe das einfach nicht durchgehalten damals. Und habe aber immer das Gefühl gehabt, dass ich was verpasst habe. Weil alle meine Bekannten und Freunde, die haben den klassischen Ausbildungsweg genommen, also Abitur, Studium und dann in die Berufswelt. Und bei mir war das anders. Ich habe es ja gerade geschildert, aber ich dachte, ich muss da schon ein bisschen was nachholen. Und diese großen Industrieunternehmen, ich habe damals noch ein zweites Mal bei einem anderen Arbeitgeber auch die Chance bekommen, zu einer Uni zu gehen. die bieten halt manchmal die Möglichkeiten, in Zusammenarbeit mit den Universitäten eben berufsbegleitend noch was zu machen. Und das Angebot, das habe ich dankend angenommen. Und dann bin ich halt nach der Arbeit, von morgens bis abends, war ich dann in Schwalbach und hab dort gearbeitet und bin dann anschließend nach Frankfurt gefahren, in die Uni, in die Wolfgang-Goethe-Universität, am Wochenende dort auch hin. Samstags war ich auch immer dort und habe dann noch ein Studium absolviert im Bereich Logistik. Ich bin damals bei P&G auch im Bereich Logistik eingestiegen und habe mich da ausgebildet. Das war super und ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. War eine harte Zeit, muss ich sagen. Ich hätte Besseres anfangen können mit meiner Freizeit im Sinne von Spaß und Aktivitäten, aber es hat sich wirklich für mich ausgezahlt, weil, und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Schicksal, kurz nachdem ich das Studium absolviert hatte, berufsbegleitend, hat mich zum ersten Mal in meinem Leben ein Headhunter angerufen. Das kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es solche Menschen gibt. Und dann klingelte das Telefon und die haben den Head of Demand Planning gesucht. Das heißt, jemand, der im Prinzip eine Abteilung leitet. Ich war damals bei P&G kein Abteilungsleiter. Und was die sehr beeindruckt hat, auch im Vorstellungsgespräch, war tatsächlich mein Studium, dass ich mich praktisch nochmal berufsbegleitend nochmal in mich investiere. Das war, glaube ich, mitgebender Punkt, warum ich diesen Job bekommen habe. Weil die, glaube ich, erkannt haben, dass da jemand ist, der Bock hat, der was will, ja, der wirklich sich auch selber weiterentwickeln will. Und das war dann eine gut investierte Zeit. Und so bin ich dann auch eingestiegen dann bei dem nächsten großen Industrieunternehmen. Das war die Firma Reckitt Benckiser, damals noch in Mannheim.
Ja, also dein Weg bis jetzt klingt dann schon so nach jemandem, der auch dranbleiben kann und auch ehrgeizig ist. Ist das so?
Das ist lustig, dass du das fragst, weil ich habe mit meiner Frau oft die Unterhaltung darüber, ob wir ehrgeizig sind. Und wir sind beide der Meinung, dass wir eigentlich keine ehrgeizigen Menschen sind. Im Sinne von ehrgeizig im übertriebenen Sinne. Wenn wir andere Menschen sehen.
Gar nicht negativ sein.
Ja, genau. Deswegen muss ich mal drüber nachdenken. Ich hätte mich selber nicht als ehrgeiziger Mensch, aber klar, natürlich gehört in gewisser Weise natürlich Ehrgeiz dazu, wenn man was erreichen will und so weiter. Ich glaube, wenn mir was Spaß gemacht hat, wenn ich auch den Sinn auch gesehen habe und das Umfeld gestimmt hat, dann war ich einfach sehr getrieben. Dann habe ich sehr viel Energie und sehr viel Wille gehabt, etwas zu machen. Wenn ich aber was musste, nur weil man es von mir verlangte oder vielleicht auch das Unternehmen es von mir verlangte oder damals in der Schulzeit zum Beispiel, es ist einfach eine Institution wie die Schule von mir verlangte, da habe ich wenig Ehrgeiz gezeigt. Sport zum Beispiel, ich bin im Sport nie ehrgeizig gewesen. Im Tennisverein, ich war einer der schlechtesten, weil ich einfach nicht ehrgeizig genug war. Die anderen Jungs, die sind da jeden Tag, sind die auf dem Tennisplatz nach der Schule und haben Gas gegeben und wollten was erreichen, wollten auch die Turniere gewinnen. Hatte ich gar keine, war für mich überhaupt gar kein Trigger.
Aber gut, dann das halten wir schon mal fest. Also das sind ja schon mal zwei wichtige Komponenten, ne, die dich dann da vielleicht damals geprägt haben und die ja vielleicht dann auch heute bei dir noch eine Rolle spielen.
Ja, bestimmt.
Okay, Procter & Gamble, Benckiser. Und das war aber noch nicht das Ende der Fahnenstange bei den Konzernen. Es ging noch mal weiter für dich.
Genau, es ging noch mal weiter. Bei Reckitt Benckiser war ich sehr lange. Das war auch der Karrierebooster für mich, wenn man das so sagen kann, weil diese großen Konzerne machen natürlich eine Sache sehr gerne und auch sehr gut. Sie investieren in ihre Mitarbeiter. Das heißt, du kannst dort sehr viel cross-functional, nennt man das, also diese cross-funktionale Ausbildung. Die lieben diese Konzerne und das war auch gut für mich. Ich bin dort von der Logistik relativ schnell ins Marketing und ins Vertrieb, in Marketing und Vertrieb gekommen. Das war der nächste Schritt. Und zwar habe ich mich damals, ich hatte das Glück, ich hatte einen Mentor, das war der damalige Geschäftsführer von Reckitt Benckiser Zentraleuropa. Und der hat mich angesprochen und sagte, Christoph, wenn du bei uns Karriere machen willst, also bei Reckitt Benckiser, dann bist du im Bereich Planung und Produktion, bist du falsch. weil wir sind ein Marketingunternehmen, wir sind ein Vertriebsunternehmen. Und das war ein Schlag ins Gesicht, weil ich war voll in dieser Schiene Logistik drin. Ich hatte das ja nochmal auch studiert und ich war bei Procter in der Logistik, ich war bei Reckitt in der Logistik am Anfang, oder im Demand Planning. Und dann sagt mir jemand, also hier ist eigentlich Schluss für dich. Wir sind ein Marketing- und vertriebsorientiertes Unternehmen. Und ich glaube an dich und ich glaube, du kannst was erreichen bei uns, aber du musst dann nochmal wechseln. Und dann hat er mir folgendes Angebot gemacht, hat gesagt, du gehst jetzt wieder im Status zurück. Ich war, wie gesagt, Head of damals, das ist ja immerhin schon was. Hab eine Abteilung aufgebaut und geleitet. Er hat gesagt, du gehst jetzt wieder zurück, das ist ein Angebot von mir, und fängst bei unten an im Außendienst. Das heißt, wir schicken dich ein Jahr in den Außendienst und dann fängst du praktisch wieder von unten an, gehst nochmal ins Marketing und dann setzen wir dich aber auf eine Marketing-Vertriebskarriere im Unternehmen. Willst du das machen? Und das fand ich klasse, muss ich sagen. Ich habe gesagt, ja, klar, das mache ich. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, okay, das mache ich. Und dann bin ich in den Außendienst gegangen und dann bin ich wirklich, also das war lustig, von einem großen Dienstwagen dann auf eine Außendienstmöhre, haben wir es damals genannt, und bin dann rumgefahren und hab Waschmittel in irgendwelchen großen Märkten verkauft. Das war von der Pike auf nochmal was ganz Neues. Dann bin ich ins Marketing dann gekommen, das war meine nächste Station, dann wurde ich Key-Account-Manager, dann wurde ich Gruppen-Key-Account-Manager, dann wurde ich Verkaufsleiter Deutschland, und so ging das dann. Dann war auf einmal dieser Karrierebooster angeschmissen. Das war irre. Also ich kann das gar nicht erklären, wann so der Punkt kam, aber auf einmal ging das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und so bin ich da groß geworden. Und dann kam der Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, hier ist meine Reise aber zu Ende. Ich möchte was Neues. Ich war dann 12 Jahre bei Reckitt Benckiser. Bin dem Unternehmen heute noch zu großem Dank verpflichtet, weil ich sehr, 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 sehr viel gelernt habe. Also das ist unglaublich. Man hat dort sehr viel Freiheiten bekommen. Und an dem Beispiel, was ich dir eben erzählt habe, erkennst du auch, wie das Unternehmen auch in Menschen investiert hat, an die sie geglaubt haben. Und das fand ich klasse. Ich habe dann aber trotzdem entschieden, dass mein Weg vorbei ist und habe zumindest mal so ich habe dann gemerkt, ich bin immer empfänglicher geworden für die Headhunter. Das ist ja so, es klingelt da ja irgendwie jede Woche 5-mal das Telefon und irgendjemand ruft an. Ich war da immer sehr eisern und habe gesagt, ich habe kein Interesse zu wechseln. Irgendwann mal war der Punkt gekommen und da habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mir auch mal externe Angebote an. Und so kam es, dass ich angefangen habe bei der Firma Lifeite AG, das ist ja auch ein Haushaltswarenhersteller, und bin dann dort angeheuert als Ressortleiter Vertrieb, das heißt, war verantwortlich für den internationalen Vertrieb. Und das war so der nächste große Wechsel in meiner Karriere bei den großen Konzernen. Und da nahm ja auch meine Karriere ein Ende, was Großindustrie und Konzerne betrifft, wie du ja eingangs bereits schon geteasert hast.
Ja, das heißt, also Lifeite, das war dann die letzte Station auf deinem Konzernweg. Vielleicht, bevor wir dazu kommen, dass du da den Cut gemacht hast, vielleicht erzählst du uns mal kurz, wann es vielleicht so angefangen hat, dass du gedacht hast, irgendwas stimmt nicht. Also vielleicht gab es von außen Auslöser, aber vielleicht gab es ja auch bei dir innerlich auf einmal irgendwas, wo du gemerkt hast, hier bin ich nicht mehr richtig.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich war dort einige Jahre und habe auf der einen Seite sehr spät das Handtuch praktisch geschmissen. Oder es kam dann, erkläre ich gleich nochmal, wie das gelaufen ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon sehr früh gemerkt, dass ich da vielleicht nicht richtig bin. Und wenn man aber nach 12 Jahren in einem Unternehmen wechselt, in ein neues Unternehmen, muss man erstmal in sich reinfühlen und sich überlegen, ist das vielleicht einfach nur das Neue? Also man muss auch unterscheiden, stimmt hier wirklich was nicht? Ist es wirklich nicht mein Umfeld hier, in dem ich mich wohlfühle? Ist es nicht mein Unternehmen? Oder hat es einfach nur damit was zu tun, dass es jetzt neu ist? Man ist halt einfach 12 Jahre lang in eine andere Unternehmenskultur gewöhnt. Und Ich habe nach 3 Monaten habe ich gemerkt schon, dass irgendwas stimmt hier nicht. Es fühlt sich manchmal nicht so gut an, obwohl ich neu war und wir hatten unglaublich viel Dinge auf der Agenda. Also das war fantastisch. Die Leifert AG, muss man dazu sagen, die war jahrelang in privaten Händen. War zwar immer eine AG schon oder schon lange Zeit, war aber von einer deutschen Unternehmerfamilie geführt. Die hatten einen Großteil der Anteile. Und sie ist kurz bevor ich dort angeheuert bin, ist die Leifert AG an den Kapitalmarkt gegangen. Also wurde wirklich dann auch an den Börsen gehandelt und wurde letztendlich auch eine richtige, in Anführungszeichen, Kapitalgesellschaft. Das heißt, es hat sich auch in dem Unternehmen unglaublich viel geändert zu dem Zeitpunkt, als ich kam. Und das war eine Spielwiese für Leute wie mich, die gerne strategisch und konzeptionell arbeiten. Weil ich hatte da mehr oder weniger nicht alle Freiräume, so will ich es nicht sagen. Klar musste ich mich abstimmen, aber ich war natürlich hierarchisch sehr weit oben und konnte und musste und sollte auch bestimmen. Also es hat auch alles auf mich geguckt. Wie sieht denn jetzt der Vertrieb aus? Wie bist du denn jetzt die Marke Leifert in, was weiß ich, Asien oder USA zum Beispiel aufbauen? Und wie wirst du den deutschen Vertrieb aufbauen? Und wie wirst du das? Wie wirst du jedes? Und es waren im Prinzip, es wurde alles in Frage gestellt. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat mich wirklich gereizt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil man konnte da wirklich konzeptionell, strategisch alles neu denken und aufbauen. Aber es gehört natürlich eine gewisse Kultur dazu und ein Gerüst, was einen tragen muss. Und das habe ich nicht gespürt. Das habe ich nicht gespürt. Da war ich bei beiden Unternehmen vorher anderes gewöhnt und das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Es war für so ein relativ kleines Unternehmen, ist zwar eine AG, klar, und eine sehr bekannte Marke, aber im Vergleich zu Reckitt und Procter & Gamble ein sehr kleines Unternehmen. Dafür war es sehr politisch. Und ich habe immer weniger Vertrieb gemacht und immer mehr politische Dinge. Also, das geht um Rechtfertigung, um Verteidigung, um zu verstehen, wer hat welche Agenda. Es war sehr viel Silo-Denken damals da. Also man muss doch aufpassen, was man wem sagt und wie man sich bewegt. Und das hat sich bei all der Freude über diese Freiheiten, die man da, über diese strategischen Freiheiten, die man da genossen hat, hat sich das nicht gut angefühlt. Das war das eine. Und das andere, was sich auch nicht gut angefühlt hat, dadurch, dass das meine erste wirklich internationale Position war. Ich habe zwar vorher auch international gearbeitet und habe auch mal in Europa, auch mal hier und da, in Genf zum Beispiel und so mal gearbeitet oder mal, ja, wir waren auch bei Reckitt, waren wir auch viel in Zentraleuropa unterwegs, aber wirklich für die Welt verantwortlich zu sein, also von wirklich einmal komplett um den Globus, Australien, Asien, USA, das war neu und das ist natürlich verbunden mit einer hohen Reiseaktivität. Ich will sagen, ich habe kaum noch meine Familie gesehen. Ich war also sehr viel unterwegs. Und dann war irgendwann mal dieser Spaß und diese Freude, etwas bewegen zu können, zweitrangig, sondern ich habe meine Frau und meine Kinder einfach nicht mehr gesehen. Bin morgens irgendwann mal aus dem Haus, da haben die noch geschlafen, bin abends nach Hause gekommen, da waren die schon im Bett oder war ja, wochenlang unterwegs. Wochenenden auch auf Messen oder eben in fernen Ländern. War alles toll. Also das hört sich jetzt auch sehr negativ an, ist auch tatsächlich gar nicht so gewesen. Also die Zeit ist schon interessant gewesen. Da habe ich sehr, sehr viel auch gelernt. Also ich habe viel auch über andere Kulturen gelernt und habe auch lernen müssen, dass Marktmechanismen in anderen Kulturen und anderen Ländern völlig anders funktionieren, als sie das in Deutschland funktionieren. Also eine Marke in einem fremden Land aufzubauen oder in einer fremden Region, das ist schon eine Herausforderung. Und das war schon toll. Das habe ich sehr genossen. Also ich habe die Leute genossen, die Menschen genossen. Ich habe das ganze Geschäftliche, um es mal darauf zu reduzieren, habe ich sehr genossen, weil ich sehr viel gelernt habe und auch sehr viel mich einbringen konnte von dem, was ich auch vorher gelernt habe. Das war, glaube ich, auch eine gute Win-Win-Situation. Da hat, glaube ich, der Konzern sehr von mir profitiert und ich auch von dem Konzern. Aber es war, wie gesagt, dieses Thema Kultur, dieses Politische und auch die Reiseaktivitäten, sodass da so ein schleichender Frust aufgekommen ist. Und ja, wie soll ich das jetzt sagen? Sowas äußert sich natürlich auch. Man kann, oder ich wollte da auch nicht zurückhalten. Ich habe das vielleicht das erste Jahr, glaube ich, das erste, die eineinhalb Jahre habe ich mir das nicht anmerken lassen. Und dann ist es aber zunehmend, weil es macht einen mürbe irgendwann, es macht einen müde. Dann ist es irgendwann mal, ist es immer mehr durchgekommen und ich habe dann auch öffentlich mich auch geäußert, teilweise. Nicht politisch geschickt, sondern eher als ich würde mal sagen, sehr menschlich und wenig politisch. Und habe auch meinen direkten Vorgesetzten, der ist mittlerweile nicht mehr CEO bei Lifeheight, mittlerweile sind andere Menschen da am Ruder, aber mit dem damaligen CEO, mit ihm bin ich auch aneinander geraten, rein menschlich. Und das sind Kämpfe, die man dann, oder das waren Kämpfe, die ich dann geführt habe, das kostet ja wieder Energie. Und jetzt musst du dir vorstellen, Ingrid, die Energiegeber, die man hat, Freunde, Familie, Sport, Hobbys, die sind nicht mehr da, die sind sehr reduziert. Und was die Energie nimmt, also politische Themen, Konflikte und so weiter, das nimmt Überhand. Und in diesen Verhältnissen kann man nicht lange leben. Und das war mir dann auch, das war mir klar. Mir war dann irgendwann klar, das ist endlich. Und ich habe mich dann auch nicht mehr engagiert und war eher in so einer abwartenden Position und habe eigentlich fast nur darauf gewartet, dass irgendwann mal da ist wieder das Thema Schicksal, dass das Schicksal mir irgendeinen Weg aufzeigt. Und der kam dann auch. Und das war ein Konfliktgespräch mit meinem Chef damals. Wir sind, wie gesagt, immer häufiger aneinander geraten, hatten auch unterschiedliche Ansichten, wie wir das Unternehmen auch strategisch, gerade im Vertrieb, auch voranbringen. Und ja, da gab es öfters mal Konflikte. Und eins dieser Konfliktgespräche ist etwas eskaliert. Und das war, ich weiß es noch, es war kurz vor Weihnachten. Und das war schon extrem. Im Sinne von, jetzt wollte ich gerade sagen, respektlos. Ja, es war einfach, wir sind schon eine Art richtig aneinander geraten. Und dann kamen aber erstmal die Weihnachtsferien, dann war ich erstmal Skifahren. So, dann war ich zwei Wochen Skifahren und dann ist was Lustiges passiert, da bin ich richtig krank geworden. Und zwar richtig. Da habe ich eine Lungenentzündung fast sogar gehabt. Ich glaube, es war so eine leichte Lungenentzündung. Ich lag mit meine Familie war Skifahren und ich lag auf dem Hotelzimmer krank und war völlig durch. Also man hat richtig gemerkt, der Körper, der hat die erste Gelegenheit, sich in die Knie zu gehen, hat mein Körper genutzt und bin ich krank geworden. So typisch.
Kennt ich glaube, das ja. ist was ganz mir nicht unbekannt ist. Also das hört man immer wieder, dass so ein Körper quasi drauf wartet. Wann ist jetzt die Zeit, dass ich mir meinen Anteil nehmen kann? Und der ist dann häufig, gerade wenn man Urlaub macht, ne?
Ja.
Dass er dann auf einmal sagt, so, und jetzt bin ich dran. Und ich zeig dir mal, jetzt geht's gerade nicht mehr weiter für mich.
Ja, das ist total typisch. Und da muss man, glaube ich, auch als Vorgesetzter immer hellhörig werden, wenn die Mitarbeiter dann auch häufiger krank sind. Das ist, das habe ich sehr häufig auch erlebt in der Führung, dass es Leute gab, oft in Zeiten, wo es stressig war und wo auch viel Stress aufkam, das kann ich schon auch aus meiner eigenen Führungserfahrung schon sagen, dass Mitarbeiter da auch oft in die Knie gegangen sind. Man muss zumindest mal, man sagt ja zum Beispiel auch Bandscheibenvorfälle sind oft psychisch ausgelöst. Naja, auf jeden Fall war das bei mir recht extrem, war natürlich blöd, ne? Da freue ich mich jetzt mal mit meiner Familie Ski zu fahren und mal Zeit mit denen zu verbringen, also das, was mir eigentlich gefehlt hat. Und just in dem Moment geht es in die Knie. Aber das war dann auch schon mal so ein Alarmzeichen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin dann nach den Weihnachtsferien bin ich dann wieder ins Unternehmen gefahren. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich hatte irgendwie ein Bauchgefühl. Ich hatte nicht vor zu kündigen und ich hatte auch noch keinen neuen Job und ich habe auch nicht gesucht, weil ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt länger noch sowas machen möchte. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch eine Woche da arbeite. Und lass mal darüber reden, wie wir klarkommen, wenn ich da das Handtuch schmeiße. Und ich brauchte einfach oder ich wollte das Commitment von meiner Frau. Ich wollte sie in meinem, dass wir das gemeinsam praktisch. Und ja, also sie war natürlich wie immer wunderbar und hat gesagt, nee, das verstehe ich. Und sie hat das ja auch miterlebt, wie es mir da ging. Und hat mir da den Rücken gestärkt. So, und dann fahre ich ins Büro, erster Tag. Und auf dem Weg dahin rufe ich meinen Chef an, also dieser Konfliktchef, wenn du dich erinnerst, von dem ich eben gesprochen habe. Und sagte, ja, bin auf dem Weg hier und was gibt's und so, wie man das halt so macht, spricht sich halt ab, ne, gibt's irgendwas. Und er sagte, ja, komm nachher mal in mein Büro und so weiter. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ging in das Büro und ja, und es kam wieder zum Konflikt. Also es war dann relativ schnell in dem Gespräch auch klar, dass wir beide nicht mehr. Ich habe auch ihm dann gesagt, er soll sein, dass ich keine Lust mehr habe. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen. Jetzt muss ich ganz schlimme Begriffe hier benutzen. Aber du kannst dir vorstellen, wie ich mich da artikuliert habe, sehr deutlich. Ich habe gesagt, mach deinen Mist alleine und ich habe echt keine Lust mehr. Und das hat er aufgenommen. Also die Vorlage hat er aufgenommen und gesagt, Christoph, genau so machen wir das. Ich glaube, das ist hier vorbei mit uns.
War das denn dann, erzähl doch mal vielleicht, was war denn das dann für ein Gefühl? Also du selber warst dir eigentlich schon klar, hier will ich nicht länger bleiben, aber jetzt griff der auch noch diesen Faden auf. War dann doch vielleicht so eine Verletzung da oder war das für dich eher so wie, ach gut, dass es jetzt vorbei ist?
Also was mich wirklich genervt, danke für die Frage, was mich wirklich genervt hat, war das Mitleid von der Belegschaft. Weil ich habe in dem Moment diese Gedanken überhaupt nicht gehabt. Ich war dankbar. Ich bin an dem Tag nach Hause gefahren und war fürchterlich erleichtert. Also da war keine Zukunftsangst, ich habe mir keine Sorgen gemacht. Mir war in dem Moment irgendwie klar, jetzt passiert was Neues. Jetzt hat das Schicksal wieder irgendwas gemacht und ich bin ein Mensch, der ans Schicksal glaubt. Ich habe gesagt, jetzt passiert was Neues und da habe ich mich drauf gefreut. Wie
Also
gesagt,
eher so ein Gefühl von Befreiung.
ja, absolut, absolut. Gefühl von Befreiung, gesagt, alles klar. Ich wusste nicht, was kommt, aber ich wusste, irgendwas kommt und ich wusste auch, es wird gut. Die Gewissheit habe ich irgendwie als Mensch sowieso. Ich glaub an mein Schicksal. Ich glaube, man muss das Schicksal füttern mit ein bisschen Aktivität und ja, man kann es auch steuern zum gewissen Punkt. Aber trotzdem, das Schicksal wird viel regeln für uns. Da glaube ich einfach dran. In dem Moment habe ich da auch ganz fest dran geglaubt. Und was mich genervt hat, war so das Mitleid der anderen. Weil ich gedacht habe, nee, und da. Die haben mir praktisch die Verletzung unterstellt.
Okay, also du wolltest gar nicht dich in dieser
Nee,
Opferrolle wiederfinden, ne?
überhaupt nicht. Und ich habe mich dann auch zurückgezogen und auch den Kontakt dann auch relativ schnell abgebrochen, weil ich Zeit für mich brauchte. Und dann musste man natürlich mit so einem Unternehmen noch ein paar Dinge regeln, das ist ja klar. Ne? Man muss halt natürlich und auch den Leuten, mit denen ich sehr nah zusammengearbeitet habe, mit denen habe ich dann schon auch mal gesprochen. Aber es ging dann relativ schnell auch alles. Und ja, und dann gab es sehr viele Stimmen, auch aus meinem Bekanntenkreis, so von wegen, ja, ach, und wie geht's dir denn und so. Und vielleicht kennst du das, wenn jemand so denkt, er müsste dich bemitleiden, aber du bist fein eigentlich in dem Moment und kannst das irgendwie gar nicht verstehen. Und das hatte ich dann schon, das war dann schon von, aber ich selber war, wie gesagt, überhaupt, ich war total erleichtert und es war cool eigentlich, war total super. Ich erinnere mich schon gern an die Zeit, an diese Fahrt, das ist lustig, an die Fahrt nach Hause, das ist eine relativ lange Fahrt, das Unternehmen ist über eine Stunde weg von hier. Fast 1,5 Stunden bin ich da manchmal gefahren. Ich saß im Auto und bin nach Hause gefahren und das ist ein Moment, der hat sich eingeschweißt in meinem Kopf. Da habe ich mich total gut gefühlt.
Also gar nicht irgendwie hadern. vielleicht hättest du das doch nicht tun sollen, nicht. Hast du da nicht einen Fehler gemacht? Nee. All diese Fragen sind gar nicht hochgekommen.
Nein, überhaupt nicht. Dadurch, dass das, wie ich eben auch erklärt habe, ja auch schon so, der Prozess war ja ein längerer, das hat sich ja über Jahre aufgebaut und es war mir ja immer klar, dass das nicht die Zukunft ist, dass es aber mir war halt nie klar, wie es weitergeht und dass das jetzt so endet, war eigentlich im Nachhinein ganz gut, muss ich sagen.
Ja, genau, da kommen wir jetzt mal hin. Also das war jetzt so ein Punkt mit großer Klarheit, das will ich nicht mehr. Aber wohin sollte es gehen?
Ja, genau. Das habe ich mir auch gestellt, die Frage. Und mir war relativ schnell klar, und das habe ich für mich dann auch so vereinbart, dass ich diese Frage ein Jahr lang nicht beantworten möchte. Das heißt, was ich mir
vorgenommen habe. Warum ein Jahr?
Bitte?
Warum ein Jahr? Also warum hast du dir diesen Zeitraum gesetzt?
Kann ich dir nicht sagen. Ein Jahr war für mich ein guter, überschaubarer Zeitraum. Wo ich gesagt habe, okay, mal ein Jahr mal nichts machen, ja, und einfach mal nachholen, was man so verpasst hat mit Familie und Freunden. Und ich war mir auch irgendwie klar darüber, dass ich Zeit brauche, um da mal auch in mich reinzuhören, was ich überhaupt will. Und ja, natürlich, sowas muss man sich natürlich auch finanziell leisten können. Das ist vielleicht jetzt ein Tipp, den vielleicht nicht jeder, der das jetzt hört, auch irgendwie für sich. Ich kenne auch andere Fälle, wo die dann ausgestiegen sind aus Unternehmen und die vielleicht lieber länger mal hätten nachdenken müssen, die dann recht schnell einfach aus einem finanziellen Druck wieder das nächste Assignment angenommen haben. Und es war auch sehr oft so, dass das einfach nicht gut war. Ja, das ist so, die Geschichte wiederholt sich sehr oft. Also einfach, das habe ich bei Bekannten festgestellt.
Habe ich mal zuletzt noch eine Podcast-Episode zu gemacht, ne? Zum Aktionismus, der dann oft kommt. Also einfach so schnell wieder ins Nächste und eigentlich gar nicht wissen, ja, was will ich denn eigentlich? Wohin soll es überhaupt gehen?
Ja, das ist nicht gut. Das kann gut gehen, das kann meistens oder oft geht's aber auch nicht gut. Aber ich kann das natürlich verstehen. Ich habe ein sehr guter Freund von mir, dem ist was Ähnliches passiert. Die Geschichte war ein bisschen anders, aber der ist auch ausgestiegen und wusste auch, dass jetzt muss was Neues kommen. Und dem habe ich auch, das ist nach meiner Geschichte passiert, und dem habe ich geraten, und das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr enger alter Freund von mir. Und ich habe ihm geraten, nimm dir Zeit, entscheide nichts und lass das sacken. Und er hat das aber anders gemacht. Er hat das Bedürfnis, klar, das sind Kinder, die gehen in die Schule, da muss ein Haus abbezahlt werden, das sind all diese Sachen, das hatte ich auch alles. Aber das hat ihn einfach dazu bewogen, relativ schnell wieder einen neuen Job finden zu wollen. Mhm. Bei ihm ist das gut gegangen. Er hat jetzt einen Job, er war dann so intelligent und so klar im Kopf, dass er schon, sagen wir mal, wählerischer war. Mhm. Aber oft passiert es ja auch so, dass man aus der Not raus dann relativ schnell dann einfach das nächste Assignment annimmt. Ich habe kein einziges angenommen. Bei mir haben sie alle angerufen. Das hat mich sehr bestärkt. Das war sehr gut für mein Selbstbewusstsein, dass sich die Headhunter bei mir gemeldet haben und gesagt haben, es spricht sich halt rum in der Branche, und mir Jobs angeboten haben. Und ich habe aber allen gesagt, meldet euch noch mal in einem halben Jahr. Ich will gerade nicht. Und die Idee war, in mich reinzuhören. Was will ich überhaupt? Also ich habe darauf spekuliert, dass mir irgendwas Schlaues einfällt. Und aber auch mein Leben zu genießen. Das war eigentlich so die Hauptmotivation dahinter. Und dann habe ich meine Familie geschnappt und dann sind wir nach USA und haben dann einen sehr langen Urlaub verbracht. Das war toll. Und während wir in dem...
Wie bitte? Ja, und trotzdem ist es ja so, es hatte ja schon was Krisenhaftes, ne? Was da so passiert ist. Und oft ist das dann ja so in so einer Zeit, dass wir zum ersten Mal vielleicht seit langem so ein bisschen auf uns zurückgeworfen werden, oder? Also, dass man zum ersten Mal wieder anfängt, sich eigentlich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen eigenen Wünschen, mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ich weiß nicht, war das nicht auch so, dass du dich gefragt hast, na ja, was habe ich eigentlich mitgenommen aus der Zeit? Und was bin ich überhaupt für ein Mensch? Sind da vielleicht auch noch Dinge, die bisher gar nicht erfüllt wurden?
Ja, also das ist ja so ein Prozess, den man da mitmacht. Am Anfang ist das ja, muss man das jetzt mal verdauen. Ich sag mal so, die ersten Wochen ist ja einfach nur verdauen und setzen lassen angesagt. Ne? Alles mal so ein bisschen die Aufregung einfach mal so setzen lassen. Alles, was ich eben erklärt habe. Bekannte rufen an, Mitarbeiter rufen an, alle sind aufgeregt und die Eltern auch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sich meine Eltern dann auch tatsächlich dann wahrscheinlich auch in dem Moment dann auch Sorgen gemacht haben. Und ich habe eben ja schon erklärt, diese Sorgen von allen Seiten. Und wenn sich das mal gesetzt hat, dann kommt man schon, also was ich natürlich sofort versucht habe, ist mir zu überlegen, so eine Analyse im Kopf zu machen, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich besser machen können, hätte ich auch in dem schwierigen Umfeld, so Gedanken hatte ich schon, also das muss ich schon sagen, weil es ist ja auch der Job von einem guten Manager, sich auch im schwierigen Umfeld ja auch zu beweisen und dem Stand zu halten. Ja, mein damaliger Chef hat mir oft vorgeworfen, ich wäre dünnhäutig, was ich da auch war in der Zeit. Und darüber habe ich schon nachgedacht, Ingrid, ob ich das vielleicht, ob ich anders hätte reagieren können, ob ich irgendwie professioneller vielleicht mit mehr Abstand, das hätte man ja zum Beispiel machen können. Ne? Man hätte ja auch mehr an sich abprallen lassen können oder ja, einfach politisch viel raffinierter sich verhalten können. Hätte man ja alles machen können, darüber habe ich schon nachgedacht. Also das war so die nächste Phase.
Das hätte dir ja wahrscheinlich nicht gut getan, ne?
Wie bitte?
Das hätte dir ja dann wahrscheinlich nicht gut getan, wenn du so agiert hättest.
Ja, es wäre nicht ich gewesen.
Ja.
Aber das war dann so die nächste Phase, also Reflexion und dann Abstand zu allem. Wie gesagt, das war der Urlaub, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist an unseren Garten. Ich habe dann erstmal eine Terrasse aus Holz gebaut, im Baumarkt gefahren, geschreinert gemacht. Das mache ich sehr gerne. Ich bin handwerklich interessiert. Und da gingen die Tage und Stunden gingen so weg und das war klasse. Und das war dann auch so die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, mich wieder zu öffnen für den Markt. Es kamen viele Anfragen und ein Unternehmen hat stark um mich gekämpft, die wollten mich unbedingt haben. Und ich habe mich aber immer wieder dagegen gelehnt. Und dann kam aber, das war total cool und das ist der Bogen zu meinem heutigen Job, dann kam der Vorschlag von dem Inhabern, das ist auch ein ziemlich großes Unternehmen hier aus der Gegend, der hat mich dann gefragt, okay, dann können wir es so machen, könntest du dir vorstellen, dass du als Consultant für uns arbeitest? Dass du nicht auf der Payroll stehst, aber uns hilfst bei der Strategieentwicklung, Vertriebskonzeption und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, super, mache ich. Finde ich eine gute Idee, lass uns das machen. Es ist ja auch nicht endgültig, es war so schön flexibel. Wir haben uns auf einen Rahmenvertrag geeinigt, haben Konditionen besprochen. Und ich hätte ja jederzeit da wieder aussteigen können und mir hat es auch Spaß gemacht, die Sache und so weiter. Und so, das habe ich gemacht. Und das war eigentlich der Einstieg, dann wurde ich über Nacht Unternehmensberater. Auf einmal war ich dann der Berater. Bin ich dann da hingekommen, hab dann eben ähnliche Dinge gemacht wie vorher, habe aber eben eine Rechnung gestellt und stand nicht auf der Payroll. Und das war so der Anstoß. Dann kamen immer mehr derartige Dinge. Dann bin ich fast wieder abgeglitten in die alte Welt. Das war wieder eine Gefahr, eine Zeit, wo es gefährlich wurde.
Was heißt das jetzt, in welcher Form?
Ja, viele Unternehmensberater haben wieder im Prinzip genau das Hamsterrad, was ich auch hatte. Also sind selten zu Hause, sind oft in Hotels, sind beim Auftraggeber letztendlich vor Ort. Und das kam bei mir dann auch. Und da habe ich aber relativ schnell erkannt und gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann gab es ein paar Prinzipien, die ich mir selber auferlegt habe. Ich habe gesagt, alles, was ich mit einem Auto innerhalb von einer Stunde erreichen kann, das mache ich. Aber wenn es eine Stunde und eine Minute sind, dann fahre ich da nicht hin, dann lehne ich den Auftrag ab.
Also schon dann wäre klar auf einmal.
Ja, musste ich auch sein, weil ich hatte ja die Erfahrung gemacht, dass es mir nicht gut tut, diese Abwesenheit auch. Und ich habe auch in der Phase natürlich auch wieder genossen, mit meiner Familie zusammen zu sein, ne? und meine Kinder zu erleben und mich mit meinen Freunden zu treffen, Hobbys und so weiter, Natur und alles, was mir Energie gibt. Ich habe die Energiebringer, die Dinge, die mich wirklich beflügeln, habe ich wieder kennengelernt und die wollte ich bei mir behalten. Die wollte ich nicht wieder loswerden. Ich habe gesagt, nee, bevor ich jetzt da der Berater bin, der jetzt mit dem Alukoffer irgendwie am Flughafen wieder steht, nee, das machen wir nicht. So, und das hatte aber zur Folge, dass ich mich auch von den großen Unternehmen trennen musste. Es ist toll, im Rhein-Main-Gebiet zu wohnen. Darmstadt liegt hier zwischen Rhein-Main und Rhein-Neckar. Das heißt, in einer Stunde Fahrzeit erreichst du hier sehr, 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 sehr viele Unternehmen. Also daran hapert es nicht. Aber man muss sich auch so ein bisschen verabschieden so von der großen Konzernwelt, weil das gibt es einfach nicht her. Und das wollte ich auch nicht mehr. Und da habe ich angefangen, sehr viel auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu arbeiten, und zwar oft mit den Geschäftsführern. Und das hat mir immer sehr viel gefallen, diese Gespräche, dieses, man nennt das ja Sparring, mit Inhabern oder Geschäftsführern zusammenzusitzen und mich mit denen darüber zu unterhalten, was wir mit ihrem Unternehmen machen. Das hat mir Spaß gemacht, aus zweierlei Gründen. Erstens habe ich gemerkt, ich habe schlaue Ideen, die dem Unternehmen was bringen. Und zweitens habe ich gemerkt, dass auch die vermeintlich großen, tollen, alleswissenden CEOs, Geschäftsführer dankbar sind für sowas. Also es gibt Leute, die sind dankbar, und es gibt Leute, die nehmen das nicht an. Denen kann man dann einfach nicht helfen. Das weißt du als Coach ja auch. Aber viele sind eben dankbar für sowas. Und ja, das ist das Geschäftsmodell letztendlich geworden, was ich heute auch noch betreibe. Das heißt, das ist das, was ich heute tue. Ich helfe Unternehmensinhabern, Geschäftsführern dabei, ein Unternehmen zu führen in allerlei Hinsicht. Also wo soll es hingehen? Was ist unsere Strategie? Wie erreichen wir Dinge? Was wollen wir überhaupt erreichen? Wie nehmen wir Mitarbeiter mit? All diese Themen, das ist daraus geworden. Und das ist das, was ich heute mache, mit sehr viel Freude, muss ich sagen. Ja, und man sagt ja immer, Arbeit, wenn man das Richtige gefunden hat, fühlt sich das nicht nach Arbeit an. Das geht mir einen Schritt zu weit, weil es ist manchmal schon Arbeit und fühlt sich auch oft wie Arbeit an. Aber es ist schon so ein Stück weit. Also ich komme nicht abends nach Hause und bin erschöpft. Diese Erschöpfungszustände habe ich überhaupt nicht mehr. Ich bin weder von der Aufgabe erschöpft, weil ich einfach diesen Stress nicht mehr habe, auch weil ich ihn mir selber aber auch nicht zulasse. Ich stehe selten unter Druck. Ich habe da was gefunden, was funktioniert, sehr gut funktioniert.
Ja, ich glaube, auch das ist das Entscheidende. Ne? Auch wenn mein Podcast heißt Arbeit darf leicht sein, habe ich ja schon mal erzählt. Also das heißt nicht, dass die Arbeit deshalb immer leicht ist, sondern das heißt natürlich auch, dass es mal schwierige Tage gibt, auch Tage, wo man sich mal durchbeißen muss. Genau. Aber das Grundkonzept stimmt, ja. Ne? Wie du schon sagst. Also die Energie ist da, weitermachen zu wollen. Man lässt sich nicht dauerhaft runterziehen, man fühlt sich dann einfach besser.
Ja.
Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Genau, und da kommen zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, wie das Umfeld ist. Das andere ist aber, glaube ich, ganz entscheidend, ist, wie man selber damit umgeht. Weil ich kann ja auch in dem Job, den ich jetzt mache, so toll das ist, kann ich ja auch wieder an meine Grenzen gehen, indem ich zum Beispiel jeden Auftrag annehme, der kommt, und versuche, alles irgendwie zu bedienen, alles mitzunehmen, was geht. Dann würde ich garantiert wieder in Stress und Überforderung geraten. Und das ist was ich auch gelernt habe, auch für mich so ein Level zu finden, wo ich sage, weil du kennst das, du weißt, wie das ist. Coaching ist schon anstrengend. Also immer zuzuhören, zu reflektieren und so. Also man kann nicht irgendwie 12 Stunden am Tag coachen. Das funktioniert. Also ich kann es zumindest nicht. Zumindest nicht, wenn man seine Arbeit ernst nimmt und auch wirklich helfen will. Also habe ich dann auch gesagt, okay, hier sind bestimmte Grenzen, mit denen ich mich zufrieden gebe. Also ich bin da sehr klar, ich will nicht wachsen. Indem ich noch mehr Kunden bekomme und vielleicht auch Strukturen aufbaue. Ich könnte ja jetzt Consultants einstellen, ne? Könnte sagen, okay, ich nehme jetzt alle Aufträge, die ich bekomme, nehme ich an, stelle noch andere Berater ein und so weiter. Dann könnte ich, glaube ich, ein dickes Ding drehen in der heutigen Zeit. Aber man muss selber, glaube ich, seine Grenze finden und muss mal erkennen, was will man eigentlich und was will man nicht. Und da auch sehr klar sein. Und das ist was, das habe ich spät gelernt, das kann ich aber mittlerweile sehr gut. Und das ist, glaube ich, so mein Top-Tipp an alle, wenn es ums Thema Job geht. Kenn deine Grenzen, ne? Und sei selbstbewusst genug, um da auch irgendwann mal auch Nein zu sagen. Weil die Karriere für jeden von uns heutzutage ist unendlich. Man kann alles, es geht immer noch weiter und man kann immer noch mehr Geld verdienen und noch mehr Kunden haben. Ist alles möglich heutzutage.
Ja, toll, Christoph, weil das ist jetzt auch für mich gerade nochmal so ein tolles Schlusswort im Grunde, was du gehalten hast. Ne? Also so Klarheit gewinnen und dann gut für sich selbst sorgen. Das so als zwei wesentliche Faktoren, ja?
Ja, das hast du schön gesagt, Ingrid. Ja.
Bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch, für den Einblick in deinen Weg, der ja dann auch manche Hürde zu überwinden hatte, der nicht immer ganz einfach war. Aber umso mehr freut es mich, dass du heute da sitzt und ich spüre, da ist jetzt große Begeisterung für das, was du tust. Dankeschön.
Absolut. Ja, vielen Dank, dass du dich für mich interessiert hast, liebe Ingrid. Hat mich sehr gefreut.
Gerne. Und wenn dich dieses Gespräch inspiriert hat, deine berufliche Veränderung jetzt anzugehen, du aber nicht weißt, ob jetzt für dich der richtige Zeitpunkt für einen Jobwechsel ist, dann kannst du dir auf meiner Webseite www.liedmaier-coaching.de eine Checkliste herunterladen, die dir hilft, diese Frage zu beantworten. Für heute sage ich dir aber erst einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.